Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 85. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Bevor ich meine beiden heutigen Interviewgäste anmoderiere, möchte ich auf die aktuellen Online-Live-Tastings hinweisen. Nächsten Freitag das Rotwein-Tasting, bevor dann eine ganze Verkostungsreihe startet, wo jeweils der Winzer bzw. die Winzerin, deren Weine wir verkosten, live mit von der Partie sind. Zunächst Marcel Idler, dann Fabian Lassag und am 26. März auch meine heutigen Podcast-Gäste, nämlich Olympia und Hannes vom Weingut Roter Faden. Das heißt also, wenn dich das Interview neugierig macht, wenn du den Winzer bzw. die Winzerin interessant findest und sie kennenlernen möchtest, dann gibt es hier zukünftig die Möglichkeit, diese spannenden Menschen im Rahmen eines Live-Tastings ganz persönlich zu erleben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam ihre Weine zu verkosten, die wir dir natürlich vorher rechtzeitig zusenden. Olympia Samara und Hannes Hoffmann vom Weingut Roter Faden leben und arbeiten in Vaihingen an der Enz. Die beiden stehen zwar noch ganz am Anfang ihrer Karriere als Winzerpaar, aber der Anfang ist bereits extrem vielversprechend. Von ihnen kommt einer der spannendsten Lemberger, die hierzulande auf Flaschen gefüllt werden. Aber auch Riesling und Spätburgunder geraten aus den Händen dieser feinfühligen und bodenständigen Bio-Winzer ganz exzellent. Bühne frei für Olympia und Hannes vom Weingut Roter Faden. Los geht's! So, ihr Lieben, dann sende ich mal einen wunderschönen und vorabendlichen Gruß nach Vaihingen an die Enz. Hallo Olympia, hallo Hannes.
Hallo Wolfgang.
Ihr seid zusammen da, das finde ich ganz große Klasse. Führt das Weingut zusammen und ja, nicht mal ihr beide alleine. Ihr habt noch einen kleinen Sohn, ich höre ihn so ein bisschen. Vielleicht habt ihr sogar auch im Hintergrund einen Hund, den habe ich mal auf Fotos gesehen. Also ihr seid, glaube ich, im Moment vollzählig.
Wir sind vollzählig. Der Hund ist nicht dabei, der darf draußen sein, der ist zu groß.
Okay. Ja, ich habe ihn auf Bildern gesehen, das ist ein Mischling, oder?
Das ist tatsächlich ein Mischling. Das ist Schäferhund, Labrador und Sennenhund. Also alles Mögliche drin.
Von allem das Beste.
Von allem tatsächlich die schönen Seiten. Wunderschönes Tier.
Okay, also ihr seid verknallt in ihn.
Total. Definitiv.
Er genießt es auch auf dem Hof und in den Weinbergen.
Ja, ich möchte auch das Leben ohne unsere Hündin so nicht, ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich liebe auch unsere Hündin sehr und bin jeden Tag, auch heute, schon mal 2 Stunden mit ihr unterwegs gewesen. Ihr beiden, Olympia und Hannes, wieso ich mit euch unbedingt reden wollte. Ihr seid mir aufgefallen, durch eure Weine, und dann habe ich so ein bisschen mal geforscht, wer sind diese zwei Menschen eigentlich, und dann ist mir klar geworden, dass da viele Besonderheiten in eurem Falle zusammenkommen. Ihr habt euch nicht in ein gemachtes Nest gesetzt, sondern ihr habt tatsächlich ein Weingut von der Pike auf neu gegründet. Ihr habt das gemacht in einem ganz wenig prestigeträchtigen Gebiet, nämlich da in der württembergischen Region Vaihingen an der Enz. Wenn das überhaupt weinbaulich bekannt ist, dann tendenziell eher für genossenschaftlichen Wein. Wenn man ein bisschen näher hinguckt, sieht man, dass da noch sehr viele Steillagen existieren. Und wer weiß, wie mühsam das der Weinbau in Steillagen ist, der wundert sich ein weiteres Mal, dass ihr euch auch für Steillagen entschieden habt. Und dann sogar noch obendrein für biologischen Weinbau, ökologischen Weinbau und sogar für die Biodünn-Variante. Also man hat das Gefühl, wenn man das von außen beobachtet, dass man da sehr, sehr, sehr viel Begeisterung, Mut und Enthusiasmus braucht, um so ein Projekt anzugehen. Und deswegen meine Frage zunächst an dich, Hannes. Sag mal, hast du von Anfang an das Gefühl gehabt, mit Olympia kannst du so ein Projekt angehen? Ist sie die Richtige an deiner Seite für sowas?
Naja, also sagen wir so, das Projekt entstand eigentlich nur in Kombination mit ihr. Also ohne hätte das in der Form nicht stattfinden können. Das wäre also entweder gar nicht oder dann halt in ganz anderer Form.
Aber was ich mir denken kann oder frage auch an dich, Olympia, wenn man sowas angeht, muss man sich ja aufeinander auch ein Stück weit verlassen können. Also ihr hattet genug Erfahrung miteinander, um wechselseitig zu sagen, jawohl, mit dem jeweils anderen packen wir das an.
Ja, also wir hatten das Glück, sehr vom Anfang an richtig gut zusammen zu funktionieren. Das hat immer noch sehr, sehr gut geklappt, so dass wir uns nie Gedanken gemacht haben, ah ja, wollen wir das zusammen machen oder lieber nicht oder so. Nach wie vor, also in der Aufbauphase, aber auch jetzt, wenn es darum geht, okay, wie macht man das, da muss man nie der eine den anderen überzeugen oder so. Mhm. Das ist schön. Ich glaube, das ist auch ziemlich außergewöhnlich. Aber das war vom Anfang an irgendwie so. Und das ist auch schön.
Also, von euch bereut es keiner, das Ding hier angepackt zu haben. Ihr habt gegründet 2014, wenn ich das recht recherchiert habe. Was habt ihr denn vorher gemacht?
Wir haben, beide in Geisenheim studiert, in verschiedenen Jahrgängen, 2 Jahre Abstand voneinander, glaube ich, oder 3. Mhm. Und dann haben wir überall gefühlt gearbeitet.
Also dort haben wir uns dann auch natürlich kennengelernt, in der Winzer Börse, mhm, Geisenheim. genau, und von da an ging es dann eigentlich gemeinsam durch die Weinwelt, kann man fast sagen eigentlich.
Wir waren zuerst in Kalifornien, genau, also da ging es darum, ich musste ein Auslandspraktikum machen, der Hannes war fertig vom Studium, hat einen Job gesucht und hat gesagt, er kommt mit. Dann waren wir in Kalifornien für ein Jahrgang und dann sind wir zurück nach Stuttgart. Dann hat der Hannes beim Jochen Beurer gearbeitet und ich habe meine These geschrieben. Und dann wollte ich nach Montpellier meinen Master machen und dann ist der Hannes mitgekommen, der hat da gearbeitet. Ich habe währendher auch in einem Weingut gearbeitet und von da sind wir dann nach Italien, nach Udine für ein halbes Jahr und dann nach Österreich für nochmal einen Jahrgang und das war's, glaube ich.
Ja, ja, genau. Das war jetzt eine Tour durch Europa, eine Tour durch die Welt fast. Ihr wart ja auch in Übersee. Da ist natürlich die Frage naheliegend, welche Menschen, welche Erfahrungen, welche Begegnungen, was hat euch da inspiriert? Was habt ihr jeweils mitgenommen? Was waren so, ja, sowas wie prägende Erlebnisse, wo ihr sagt, ja, das wirkt nach vielleicht bis in die Gegenwart?
Ja, da gibt es wahnsinnig viele. Ich meine, klar, angefangen mit dem Studium in Geisenheim, allein die Tatsache, dass ich Sie kennengelernt habe, dort ist ja schon eigentlich das Entscheidende. Man lernt dort unglaublich viele Menschen in der Weinbranche kennen, was einem langfristig sehr, sehr viel bringt, was auch wunderschön ist. Man hat ein großes Netzwerk und dann durch diese Auslandserfahrung realisiert man dann relativ schnell, dass die Weinwelt wirklich schön ist und aber tatsächlich auch klein. Also man trifft sich immer wieder, egal wo eigentlich auf der Welt. Und das Studium dann von ihr in Montpellier, bei dem ich, sagen wir mal, Teilzeitstudent mit war, nur dass ich den Studiengang nicht mitgemacht habe, aber sonst war ich immer dabei, hat uns natürlich nochmal international, klingt doof, aber stark vernetzt. Und wir haben da viele tolle Bekanntschaften und heute auch Freundschaften, die immer noch anhalten. Die einem den Horizont natürlich enorm öffnen. Und das war schon sehr, sehr schön und wichtig und da profitiert man, glaube ich, immer noch davon.
Ja, und es ist tatsächlich auch, man sagt so leicht eine Lebenserfahrung, aber man nimmt so viel mit bei jedem Land, bei jeder Stadt, bei jeder Kultur. Natürlich auch die negativen Sachen. Also da lernt man nicht nur das, was so will ich sein oder sowas will ich machen, sondern das will ich nicht machen. So will ich nicht werden. Und das war im Endeffekt eine richtig tolle, bunte Mischung am Ende.
Habt ihr denn auch aus dieser Phase, sagen wir mal, Werte mitgenommen, so Grundeinstellungen auch, wo ihr sagt, Mensch, das ist wirklich auch wichtig gewesen für das, wie wir nachher selbst Weinbau betreiben.
Ja, sicherlich.
Definitiv, ja. Also was mich auch ein bisschen geprägt habe, dass ich lobe ihn nicht so oft, weil er genug gelobt wird, aber ich habe in Österreich beim Klaus Preisinger gearbeitet, und mir hat seine Zielstrebigkeit so begeistert und seine, wie soll ich sagen, der hat so eine Entscheidungsfreudigkeit, der hat was Enormes aufgebaut und der hat vom Anfang gesagt, das bleibt so, das machen wir so, und er ist auf seinem Ziel geblieben und das hat mich persönlich wahnsinnig motiviert damals.
Ein mutiger Mensch.
Ja, definitiv.
Ja, auch ein toller Typ. Aber jetzt genug des Lobes.
Ja, der wir dürfen das. Durchaus hier den einen oder anderen auch mal loben. Also Österreich ist ja auch in nicht ferner Reichweite für mich hier, und vielleicht mache ich das ein oder andere auch mal demnächst mit den Kollegen aus Österreich. Dann habt ihr also 2014 habt ihr gegründet. Da ist ja zunächst mal die Frage, wie kam es denn zu dem Namen Roter Faden?
Das darfst du jetzt erzählen.
Also der Prozess, ich hole kurz einen kleinen Moment aus, und zwar, bis es dazu kam, dass wir uns entschieden haben, das Weingut zu gründen, war es natürlich ein kleiner Prozess. Und mit viel Gedanken, viel Planung, und natürlich war uns bewusst, wir müssen da einen passenden Namen finden, weil sie ist Griechin, kam mit 17 nach Deutschland. Ich komme aus dem Schwäbischen, bin auf einem Bauernhof quasi aufgewachsen. Das sind quasi Kulturen Schwarz und Weiß. Weingut Hoffmann und Weingut Samara stand nie zur Debatte. Das hätte einfach nicht zu uns gepasst. Und deswegen wussten wir müssen da etwas suchen, finden, was da tatsächlich einfach zu dieser ganzen Geschichte passt, wie das beschreibt. Ne?
Ja.
Ja, und dann kamen wir tatsächlich auf keinen Namen, wir konnten uns nicht einigen, und die Geschichte ist tatsächlich die, dass wir kurz bevor wir dann mit dem ganz trocken gesagt Steuerberater den GbR-Vertrag machen mussten, um das offiziell zu gründen, war Weihnachten, die Familien saßen zusammen, wir unterhalten uns auf Englisch alle zusammen, und das Motto war, okay, heute Abend muss ein Namen gefunden werden. Und dann viele Flaschen Wein auf dem Tisch, und jeder wurde gezwungen, seine Meinung zu sagen, bis tatsächlich mein Schwiegervater dann auf Englisch, wie gesagt, gemeint hat, okay, betrachten wir es doch mal von oben, und ihr kennt euch jetzt lange, ihr findet euch persönlich gut, ihr seid viel durch die Gegend gereist, und euch hat quasi halt von den unterschiedlichsten Herkünften, wie ihr doch seid, eigentlich immer so eine Linie begleitet bei allem, was ihr tut, bis ihr jetzt schlussendlich hier seid. Gibt es da nicht ein Wort im Deutschen, das
weil,
zu beschreiben?
Weil das gibt es nämlich auf Griechisch. Und okay. Deswegen wollte er meinen, das muss doch vielleicht auch auf Deutsch was geben.
Und dann war der rote Faden, der durch diese Geschichte führt, quasi in der Luft. Und dann haben wir das wirken lassen und sind bis heute eigentlich sehr happy damit. Ja, genau so kam es zustande.
Ja, sehr, sehr spannend. Und es hat ja in diesem Namen steckt ja auch zugleich auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, ne? Weil die allermeisten Weingüter ja den Namen des Betriebes, also des Nachnamens des Winzers haben, oder ganz selten ist es anders. Also Roter Faden hat was.
Ja, es ist sicherlich
ja, und das
gewagt
war,
gewesen damals.
Und das war aber auch ein bisschen, also nicht mit Absicht, aber wir wollten nicht, dass wir da vorne stehen mit unseren Namen. Also es geht um den Wein und nicht um uns, so grob gesagt.
Spannend. War vor kurzem bei einem Winzer Ehepaar, die nennen sich Drei Zeilen.
Ja, kennen wir, ja.
Ja, auch schön, ne? Ja. Okay, und dann ging es 2014, dann nachdem der Name da war, ging es los. Aber die Frage jetzt nochmal, wieso in Vaihingen?
Ich komme von hier, also ich bin gebürtig von Vaihingen, beziehungsweise von einem kleinen, wunderschönen Dorf nebendran, das heißt Roswag. Meine Familie kommt von hier, meine mütterlicherseits Familie kommt vom Nachbardorf Mühlhausen. Das sind tatsächlich auch die zwei Ortschaften, wo unsere Weinberge heute alle sind. Meine Großeltern hatten hier, also waren beides Landwirte, und meine Großeltern sind in den 50er Jahren ausgesiedelt, nein, in den 70er Jahren ausgesiedelt aus dem Dorf und haben halt einen Aussiedlerhof gegründet. Aber das ist so ganz typisch, dass man sich das vorstellen kann. Bei uns war das die Mischbetriebe. Das heißt, man hatte meistens Milchvieh. Damals hat man noch gut Geld verdient, wenn man viel gearbeitet hat mit Milch. Ackerbau, es gab ein bisschen Obst mit Streuobstwiesen und man hatte Weinberge bei der Genossenschaft nebenher. Also alles war ein Hobbywinzer sozusagen. Ja, genau, also das war die Basis und es hat sich mit der Zeit rauskristallisiert, dass es halt naheliegend ist, hier an diesem Gehöft den Betrieb zu gründen, weil einfach doch schon einfach mal eine gewisse Basis da war und Weinberge vor der Türe, auch wenn im Besitz eigentlich wirklich nur minimal was da war, also nicht mal ein halbes Hektar.
Aber das war zeitlich war so, nachdem wir so in mehreren Betrieben gearbeitet haben, also bevor wir uns kennengelernt haben, hatten wir auch beide ein bisschen Erfahrung mitgebracht und du willst irgendwo mal doch deinen eigenen Wein machen. Und deswegen ist die Idee reif geworden, komm, jetzt lass uns mal was Eigenes machen. Und danach kam die Frage, wo? Und da sind wir tatsächlich einfach ein bisschen realistischer geworden, haben gesagt, okay, wenn wir hier zurückkommen, dann ist zumindest einer von uns daheim. Wir kennen die Leute hier oder der Hannes. Wir haben zumindest einen Traktor und 40 Ar Weinberge und eine Scheune. Und damit können wir was anfangen. Und nicht zu unterschätzen, dass eine Familie da ist, dass ein Freundeskreis da ist, wenn man irgendwas braucht. Und das war schon eigentlich im Endeffekt auch die gute Entscheidung, weil wir haben öfters die Hilfe gebraucht und dann auch gerne genommen.
Es gab Wurzeln, ne?
Genau, ja. Ganz genau.
Ja, und gab es denn außer diesen 40 Adern, wie war das dann, Weinberge zu pachten, eventuell zu kaufen? War das realistisch? Habt ihr das vorher so ein bisschen abgecheckt, ob da was geht?
Wir haben es ein bisschen abgecheckt, aber wir haben nicht erwartet, dass es so leicht ist. Wir sind leider momentan in einer Phase, wo die Generation, die das gerne als Hobby nebenher geschafft hat, abstirbt. Mhm. Und die neue Generation das doch nicht so gerne macht. Einfach, weil es natürlich nicht bequem ist, nicht in Sommerferien wegfahren zu können, weil man den Weinberg spritzen muss. Es steht doch eine gewisse Bindung da. Und deswegen waren sehr, sehr viele Weinberge, die sehr schnell verfügbar waren, tatsächlich viel mehr Terrassen als Flachen, weil man die Flachen doch einfacher mit Maschinen arbeiten kann. Aber das war an sich schon gar kein Problem. Also wir könnten morgen auch unsere Fläche verdoppeln, wenn wir wollten. Okay.
Vor allem mit Terrassen.
Also ja. Das ist also dort für dieses Gebiet rund um Vaihingen und diese kleine Ortschaft, wo ihr jetzt seid, ist der Steillagenweinbau oder der Terrassenweinbau dort normal oder sind das doch nur die kleineren Flächen?
Na, sagen wir mal so, also hier lokal, regional ist es tatsächlich so, dass die meisten Dörfer haben, also nicht alle, aber haben Weinbau, und aber viele wurden flurbereinigt in den 70er Jahren. Aber die Rosswager und die Mühlhäuser, gut, in Mühlhausen ging es gar nicht, wenn man das mal sieht, da ist quasi ein Fels mittendrin, das ist ein kleines Amphitheater, wunderschön, da hätte man das gar nicht machen können. Aber in Rosswag wollten die partout nicht, dass diese Mauern entfernt werden.
Supi.
Die waren so dickköpfig. Ja. Genau, und deswegen haben wir die zu unserer Freude nach wie vor. Aber viele drumherum wurden tatsächlich flurbereinigt. Und dann gibt es halt dann, das nächste ist halt das Mundelsheim, Hessigheim am Neckar, wo dann die nächsten Terrassen sind. Und ja, genau, da ist es eher wieder gängig.
Das heißt, ihr habt zum einen Querterrassen, ne? Mhm. Die sind dann quasi auch da mit Trockenmauer.
Ja.
Und ja, es gibt sicherlich aber auch noch Steillagen mit Falllinien, ne?
Ja, also wir haben auch einen Teil Steillagen, die wir mit so einer Raube, also mit einem Kettenfahrzeug befahren kann. Oder hätten wir, also manche wären mit einem richtig guten Traktor, wäre das auch möglich, gegebenenfalls aber auch grenzwertig.
Was ist euch lieber? Also Querterrassen oder in Falllinie?
Gut, also Querterrassen jetzt wie am Kaiserstuhl haben wir in der Form eigentlich nicht. Bei uns ist alles tatsächlich trocken gemauert. Oben drüber quasi gibt es halt ein paar Weinberge, muss man sich vorstellen, die sind so zwischendrin und das ist das, was Olympia gemeint hat, die man dann halt mit so einer kleinen Raupe bearbeiten kann. Und dann gibt es halt tatsächlich flache Weinberge. Nicht viele, aber oben nennen wir es auf so einem kleinen Plateau. Das heißt, bei uns sind es drei verschiedene Bewirtschaftungssysteme.
Aber was es lieber ist, ich wusste jetzt auch nicht. In den Terrassen schafft man irgendwie gern, weil man schneller vorankommt. Man hat auch immer einen besseren Blick.
Ja, in der Terrasse ist es tatsächlich super motivierend, weil wenn man mal im Weinberg gearbeitet hat, ist es oft so, so nach einer Zeile, vor allem bei den Laubarbeiten, ist immer so ein kleiner Abschnitt gemacht. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Österreich drei Zeilen hat, die jeweils einen Kilometer lang sind,
das ist nicht so cool.
Dann ist es motivationstechnisch eine Katastrophe. Ja. Und bei den Terrassen, da hast du halt wirklich, du hast eine wunderschöne Sicht, ja, meistens wächst immer noch was Schönes drumherum oder so, und du arbeitest dich von einer zur nächsten und das geht irgendwie schneller, ne?
Also, wenn es um die monotone, die jährliche Arbeiten geht, ist es super. Wenn es darum geht, Rebholz rauszutragen oder mit dem Schlauch zu spritzen oder die Körbe mit den Trauben hochzutragen, da braucht man schon ein bisschen mehr Motivation. Aber da haben wir.
Es ist schön.
Es ist schön, es ist. Da braucht man halt kein Fitnessstudio, sagen wir so.
Ja, richtig.
Also ihr liebt die Terrassen ein bisschen mehr als die...
es ist schon was Einzigartiges.
Ja, wunderschön. Also man darf sich natürlich nicht vergleichen oft, ja, weil der Aufwand halt schon zeitlich gesehen im direkten Vergleich gigantisch ist natürlich. Aber
es hat was Romantisches dabei und...
Ja, das zählt halt auch.
Und die Trockenmauern sind intakt?
Das ist eine berechtigte Frage. Wir haben zum Glück eine relativ gute Situation in unseren Weinbergen. Es ist bisher alles in Ordnung. Es gibt quasi momentan fast nichts zu reparieren.
Kann aber kommen.
Ja, kann immer kommen. Und ich meine, jetzt hatten wir ein paar sehr kühle Nächte. Da weiß man nie genau danach, ob es irgendwo drückt. Ne?
Mir hat mal ein alter Winzer gesagt, dass in diesen Terrassen, also auch gerade wenn sie nicht flurbereinigt sind mit den Trockenmauern, dass da in der Regel er auch eine größere Biodiversität beobachtet. Speziell definitiv. Auch wegen den Böschungen. Ja.
Definitiv.
Ja, das glaube ich keine Frage.
Das ist wirklich keine Frage, ja.
Das beste Beispiel ist eigentlich immer, wenn man, erstens, wenn mal Schnee liegt, dann siehst du eindeutig ganz genau, an welchen Stellen als erstes der Schnee weg ist. Das ist logischerweise immer in den Südterrassen. Also wir haben eigentlich nur Südlagen. Oder wenn du im Sommer nachts in die Terrassen gehst und setzt dich mal an so eine Mauer und das Gefühl hast, da hat es immer noch 35 Grad.
Also und, das ist Wahnsinn, aber alleine
Wärme
und durch die Wärme kommen natürlich, hast du eine komplett andere Pflanzenwelt, Insektenwelt, Reptilien, die Raubvögel finden da besser zu Hause, Schnecken und. Also das ist schon ein enormer Unterschied. Also ich habe auch vor kurzem, ich habe das auch dann bei Instagram gepostet, wir waren vor 2 Wochen bei den Terrassen schneiden und da hat unser Hängerosmarin an der Mauer geblüht.
Wahnsinn.
Das war echt, also wir haben beide müssen auch 2-mal gucken. Da, alleine das sagt schon einiges, finde ich.
Also ein anderes Mikroklima?
Ja.
Ja. Und wie ist es mit der Wasserversorgung? Gibt es da auch Unterschiede?
Es ist lokal sehr unterschiedlich und dann kommt es natürlich sehr stark auf das Alter der Reben an. Es gibt Terrassenlagen, die woher auch immer Also wir haben in Mühlhausen eine sehr große, wunderschöne Terrassenlage, die hat nie Wasserprobleme. Ja. In den letzten
da läuft irgendein Ader drunter.
Ja, das ist eine Wasserader. Unten läuft sogar tatsächlich eine kleine Quelle raus. Da hast du gar kein Problem. Wiederum gibt es oft oberhalb von den Terrassen an den Kuppen wenig Oberboden, weil da relativ schnell einfach Fels kommt. Und da ist natürlich, ja, da ist oft nicht so viel Wasser.
Deswegen, wir versuchen auch immer zu vermeiden, bei den Terrassen neu zu pflanzen, sondern wenn es geht, die alte Wurzel, also das Umveredeln praktizieren, also die alte Wurzel zu behalten, weil die sind schon, die haben so viel Arbeit schon geleistet und tief runtergegangen.
Das wäre schade, ne?
Ja.
Ja, vor allem, das ist halt eine Zeit, die wir einfach unmöglich reinholen können. Die kannst du dir halt nicht kaufen.
Ja. Ganz einfach, ne? Nee, das kann man sich nicht kaufen. Das ist, hat einen hohen Wert, wenn die tief gewurzelt sind und immer noch eben lebendig sind auch, ne?
Ja.
Und der Boden, das ist doch bei euch überwiegend Muschelkalk?
Ja, wir haben den blauen Muschelkalk, der ist ein bisschen rarer. Also man kennt meistens Muschelkalk auch, klar, Burgund. Der ist halt dieses eher gelblich, auch ein bisschen brüchiger. Unser Muschelkalk hier hat ein bisschen Ähnlichkeiten auch zum Schiefer. Weil er tatsächlich auch, er hat diese bläuliche Farbe und er hat so glatte Oberflächen. Mhm. Und der ist auch nicht so brüchig, also der ist schon deutlich härter.
Und wenn er verwittert, hat er tatsächlich solche Schichten.
Ja.
Ist der auch aus, wir sind in Württemberg, da haben wir ja im Grunde genommen Trias, ne? Trias-Formation.
Mhm. Ja.
Das ist also auch dieser Muschelkalk, die im Grunde genommen die älteste Formation, nachdem dann anschließend die Keuperschichten kommen, oder?
Genau.
Ja, ganz genau. Ganz
das heißt,
genau.
Wir liegen demnach auch einen Ticken tiefer jetzt als jetzt beim Jochen Beurer zum Beispiel, der ja ganz bekannt mit seinen verschiedenen Gipskörpern und seinen Sandsteinlagen seine Weine da betitelt. Und wir liegen halt knapp drunter sozusagen. Ja, also wir haben Nachbardörfer, die sind 3 Kilometer entfernt, die haben Sandstein.
Und das geologisch, historisch haben wir das gleiche Plateau wie, also das verbreitet sich bis zu Jura. Also das ist so eine Linie. Also wenn du da zum Beispiel nach Bois gehst, da findest du auch Ähnlichkeiten.
Ach Bois, hab gerade das Bild der Altstadt im Kopf.
Ja.
Jetzt müsst ihr aber noch mal ein Wort sagen zu dem Arbeitsaufwand, der in diesen Stalllagen ja absolut erforderlich ist, um da nachher auch tatsächlich Wein in Flaschen füllen zu können. Erzählt doch mal, wie umfänglich ist das?
Na gut, ich meine, der Rebschnitt ist im Prinzip der gleiche. Wie gesagt, motivierender, weil du von Terrasse zu Terrasse arbeitest. Dann fängt es mit dem Rebholz an. Also häckseln mit der Maschine ist nicht. Früher haben sie es klein geschnitten mit der Schere und liegen lassen. Da halten wir nicht so viel davon, weil das sehr, sehr lange dauert, bis das tatsächlich verrottet. Deswegen, wir machen uns den Aufwand, wir machen kleine Bündel und tragen es tatsächlich raus. Da fängt es schon an. Dann sind wir natürlich ein biologisch dynamischer Betrieb. Das heißt, Herbizid kommt nicht in Frage. Und das heißt, es ist Mähen angesagt, wenn nötig. Wir haben das tatsächlich, kriegen das meistens hin, dass wir es auf 2-, 3-mal im Jahr reduzieren. Das bedeutet, wir lassen was wachsen, bis es aussamt. Meistens ist es dann so hüfthoch. Das ist dann quasi beim Bearbeiten und vor allem beim Pflanzenschutz, den wir dann dort mit dem Schlauch natürlich machen, sehr, sehr aufwendig und manchmal ein bisschen urwaldartig, aber wiederum auch irgendwie lustig.
Aber auf jeden Fall, das muss auch gemäht werden. Also in den flachen Lagen fährst du einfach drüber mit dem Traktor.
Das hat wenn sich nötig, genau.
Würden da Schafe nicht euch unterstützen können?
Oh, das wäre natürlich schön.
Schafe oder Ziegen sogar, das wäre alles sehr schön. Unser Problem ist, wir haben so kleine Parzellen. Und da haben wir Nachbarn, die vielleicht das auch sich nicht wünschen oder auch gegebenenfalls Herbizid spritzen. Und das ist nicht so einfach. Wir versuchen immer größere, also die Nachbarstücke mal zu nehmen und so, dass es vielleicht irgendwann mal möglich wäre.
Aber der Gedanke ist gut.
Der Gedanke ist da, haben wir auch schon
mitgespielt. Es ist tatsächlich einfach praktisch mit den Terrassen nicht ganz leicht umzusetzen. Ne? Man muss das ja auch einzäunen, dann, weil die sind ja, glaube ich, nicht so standorttreu.
Ja, und nee, das auf jeden Fall. Schön formuliert. Und es sollten dann auch eher die kleinen sein, zum Beispiel diese bretonischen Schafe. Ne?
Genau. Ja. Aber bei den Steillagen auf jeden Fall der größte Unterschied ist der Pflanzenschutz. Also das, so dass man sich vorstellen kann, man läuft wirklich mit einem Schlauch durch und spritzt die Weinberge, die Laubwand von oben bis unten. Und dann läuft man hoch und dann muss man auch den Schlauch hochziehen und zusammenwickeln. Also das ist ein zeitlicher Aufwand. Viermal?
Also, sagen wir mal so, wir haben knapp einen Hektar Terrassen. Mhm. Wenn wir das komplett mit dem Schlauch, also volle Laubwand zum Beispiel, ne, spritzen, brauchen wir, kannst sagen, einen halben Tag für einen Hektar. Wenn du einen Hektar am Stück hast und hast entsprechende maschinelle Ausrüstung, spritzt du einen Hektar in 25, 30 Minuten.
Mhm. Mit dem Traktor.
Aber wenn es arrondiert ist, wenn es ein Stück ist zum Beispiel, ja, lass es von mir aus eine Stunde sein, ja, im Vergleich zu einem halben Tag. Genau. Und wir laufen natürlich halt wahrscheinlich 10 Kilometer in der Zeit. Mhm.
Ja, wie gesagt, deswegen, ihr spart ja auch das Fitnessstudio. Ne?
Eben, korrekt. Eben. Ja. Also wir fit bleiben wir, das ist sicher.
Genau. Wir geben uns Mühe.
Ja, das ist dann quasi gesamtsystemisch gedacht wiederum gut.
Nachhaltig, ja.
Das ist nachhaltig, ne? Das sehe ich auch so. Das ist fast eine Art Permakultur.
Definitiv.
Ach, genau. Ja. Gibt's denn nicht für sowas auch, sagen wir mal, Förderungen? Denn wir wissen ja alle, dass diese Steillagen, diese Terrassen in den Steillagen, das ist ja auch ein Stück Kulturlandschaft, ne? Und es müsste eigentlich doch unserer Gesellschaft es wert sein, dass man erstens diese Kulturlandschaft erhält. Sie ist auch, sagen wir mal, ökologisch gesehen von Wert. Und der Wein, der von dort kommt, ist nachweislich ja, also vorausgesetzt, die Winzer machen alles richtig, auch in der Regel, sagen wir mal, überdurchschnittlich gut oder wertig. Ja. Wenn man das alles zusammennimmt, könnte man doch auch ableiten, dass ihr als Winzer, die ihr dieses alles auf euch nehmt, förderungswürdig seid.
Wir sind auch und wir bekommen auch auf jeden Fall finanzielle Hilfe. Erstens also aus Handarbeitslage, zweitens
in Baden-Württemberg.
In Baden-Württemberg, genau. Also das ist bei jedem Bundesland anders. Als ökologischer Weinbau sowieso und auch als Kulturlandschaft. Vor allem auch, wenn es darum geht, eine Mauer zu reparieren oder eine Mauer neu zu machen oder so, da kommt auch eine große Hilfe dazu. Also natürlich ist es kostendeckend, ist es weit nicht, aber es ist eine Hilfe, wir wollen nicht meckern. Es ist eine Unterstützung da, wenn du eine neue Terrasse, wenn du eine Terrasse neu pflanzen willst, ist Unterstützung da. Es wird schon was gemacht, also von der Seite. Allerdings, es fehlt mehr die Kommunikation an den Endkunden, an den Konsumenten. Da könnte man noch ein bisschen mehr machen, also einfach mehr kommunizieren, was ist es, worum geht es, wieso ist es so, was wird da gemacht und was ist der Unterschied und so weiter und so fort.
Das machen wir hiermit, ja, ne?
Jo.
Das macht ihr hiermit. Schreibt ihr das auch aufs Etikett oder hat das da überhaupt einen Platz, ist da was vorgesehen?
Ich glaube tatsächlich, wir haben ja so einen lustigen Spruch, mehr oder weniger durch Zufall eigentlich hinten auf dem Etikett drauf. Und ich glaube, da steht was von terrassiert, oder?
Ich glaube nicht, Hannes. Da steht irgendwie, dass wir alles handgemacht, dass alles handgemacht ist. Allerdings in unserer Homepage wird das kommuniziert oder in den Social Media und so immer wieder. Ja. Wir versuchen eine gewisse, nenne ich mal, Propaganda oder Kampagne zu machen, um halt die Steillagen ein bisschen zu fördern.
Was natürlich den Konsumenten, nennen wir ihn mal ganz allgemein Verbraucher, in erster Linie interessiert, ist natürlich immer der Geschmack. Ne? Gefällt mir der Wein, wenn natürlich, sagen wir mal, die Produktionsbedingungen ethisch wertvoll sind, ist das ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, aber an erster Stelle steht, glaube ich, bei den meisten Menschen, schmeckt der Wein oder schmeckt der mir nicht. Was ist denn geschmacklich, stilistisch das Besondere der Weine, die ihr aus diesen besonderen Lagen in die Flaschen füllt?
Das ist tatsächlich, finde ich, das Schwierigste zu kommunizieren, weil am Endeffekt der Geschmack hat auch viel mit deiner Kellerarbeit zu tun oder wie du als Winzer das übersetzen möchtest. Für uns als Winzer gibt es einen großen Unterschied. Wir sehen das an unseren Reben. Wir sehen das, wie sie jedes Jahr wachsen und wieder ihre Blätter fallen lassen. Das ist ein anderes Verhalten. Es ist ein anderer Charakter von jeder Rebe, von der Rebe, die an den Steillagen wächst. Wir versuchen das dann auch so viel wie möglich ins Keller rüberzubringen, beziehungsweise so wenig wie möglich zu machen, dass dieser Charakter rauskommt. Ich finde zum Beispiel unsere Endschleife, Weiß, also Riesling und Lemberger beide, die aus Terrassen kommen, die haben ein deutlich nachhaltigeren Charakter, wenn man das, weiß nicht, ob das verständlich ist, aber es ist, die sind ruhig, aber dafür länger da, sowohl auch mit Lagerung, aber auch im Glas. Die haben eine enorme Länge, die haben eine enorme Vielfalt in der Nase, und davon sind wir überzeugt, dass es tatsächlich auch von diesem Mikroklima kommt und auch wie die Rebe da aufgewachsen ist, auf diese Terrasse. Mhm.
Weniger nervig, sondern insgesamt in sich ruhender.
Mhm. Richtig, ja.
Mhm. Ja, das, du hast recht, Olivia, das ist nicht leicht zu kommunizieren,
ja.
Dass der hohe Aufwand und in Eigenschaften im Wein vielleicht mündet, die man nur bei sehr genau im Hinschmecken erkennt.
Zumindest für die Art von Kellarbeit, die wir entschieden zu leisten. Natürlich kannst du den leichteren Weg nehmen. Also ich will jetzt keinem Kollege Vorwurf geben oder sowas, aber du kannst den leichteren Weg nehmen und machen, okay, unsere Terrassen, die kommen im neuen Barrique, die bleiben auch ein bisschen länger im Holz und dann auch ein bisschen länger auf der Flasche und die sind einfach mächtige Weine und dadurch definiert sich die Qualität. Aber das ist für uns kein Weg. Wir wollen nicht durch Schwere, durch Holz unsere Qualität definieren, sondern wir möchten die Trauben alleine reden lassen. Das ist halt öfters auch nicht für jeden verständlich, ist klar.
Das heißt, ihr habt kein stilistisches Ideal, das ihr versucht in euren Weinen zu realisieren, sondern ihr geht anders vor. Ihr sagt, ihr habt eine bestimmte Voraussetzung im Weinberg, geht dann im Keller, sagen wir mal, so interventionsarm, wie es geht, vor. Und was dann rauskommt, das ist eben das, was rauskommt.
Das ist sehr, sehr gut erklärt. Das muss ich mir merken, dass ich nächstes Mal auch so sage, weil das ist genau so.
Okay.
Ja.
Ja, so hat es angefangen im Prinzip. Also wir haben ja hier angefangen, weil uns vor allem halt Lemberger, kurz davor waren wir ja wie erwähnt in Österreich und haben viel Blaufränkisch gemacht, weil uns Lemberger unglaublich motiviert hat und immer noch wahnsinnig motiviert und der ja hier traditionell seit ein paar hundert Jahren wächst. Und wir haben halt super tolle, schöne Lagen und das hat uns sehr motiviert und wir wollten einfach schauen, wie diese, nennen wir es Philosophie, Machart, die wir schön finden und die uns einfach auch begeistert, ob die sich tatsächlich adaptieren lässt auf diesen Ort, beziehungsweise ob das einfach Sinn macht hier.
Ja. Ja, und um ehrlich zu sein, hätten wir ein Ideal oder hätten wir einen Traum, sagen, so will ich, dass mein Wein schmeckt, und dann kommt es trotzdem was anderes raus, das kannst du doch nicht zwingen. Also, oder
schon,
klar,
aber
kannst
es wird
du zwingen.
Halt nicht authentisch wahrscheinlich, ne?
Also, ja, oder dann ist es auch nicht nachhaltig. Also, da schmeckt trotzdem irgendwas dabei. Also, am Endeffekt machen die Reben eh, was sie wollen. Und die Trauben im Keller so oder so. Du bist halt dabei und guckst, das ist nichts, dass sie keine falsche Kurve nehmen. Aber am Ende passiert eh das von alleine.
Also, ihr geht eher den Weg des Authentischen und setzt in einem weiteren Sinne auch auf Natürlichkeit im Wein.
Ja.
Wir glauben halt tatsächlich, dass ein Wein von hier, ich meine, wir sind in Deutschland offensichtlich, in Süddeutschland, wir sind eine ziemlich warme Region, Das heißt, wir hatten zum Beispiel am Sonntag wunderschönen Schnee und einen Tag später war es gleich wieder alles weg und drumherum liegt überall noch Schnee. Und wir glauben nicht, dass es Sinn macht, oder es begeistert uns nicht, Weine zu kreieren hier, die vielleicht ähnlich sind den Weinen in Südeuropa. Nur weil sie vielleicht dort toll sind und gut sich verkaufen lassen. Ergo sehr, sehr schwere,
mächtige
Rotweine zu machen, glauben wir, ist hier fehl am Platz und wäre tatsächlich nicht authentisch. Du kannst sicherlich einen netten Wein in die Richtung machen, aber genau. Er wird nie schmecken wie ein großartiger Chianti oder ein Südfranzose. Ist schlichtweg nicht möglich.
Ja. Ja, also jenseits des Massenweinbaus ist ja auch genau diese Nische erfolgsversprechend, ne? Dass man das genau tut, was ihr tut, ja. Und dadurch letztlich Weine auf Flaschen füllt, die Ausdruck auch des Klimas sind und der Böden und auch vielleicht von euch selbst. Ja, also es war euch natürlich nicht ganz einfach, weil da Griechenland und Württemberg mit am Werke sind. Aber ich meine, wenn ich durch die Welt fahre, haben manche italienische Weine zum Beispiel auch ein anderes Temperament als Weine aus anderen Regionen. Und wenn ich das richtig beobachte, hat auch der Mensch mit seinem Temperament, mit seiner Lebenseinstellung ein Stück weit da was mit zu tun und verwirklicht sich, ob er das nun bewusst oder unbewusst tut, ein Stück weit auch in seinen Weinen. Also weißt du, die Franzosen, die oft sowas, gerade in Bordeaux, sowas Aristokratisches haben. Und die Italiener eher so ein bisschen hemdsärmeliger, ein bisschen bäuerlicher daherkommen, aber auf ihre bäuerliche Art sehr charmant sein können.
Das ist gerade das Terroir, in dem man muss nicht vergessen, im Terroir gehört auch der Mensch dazu. So das ist Terroir das. Ist nicht nur Boden, Mikroklima, bla bla bla, sondern auch der Mensch, der dazu beiträgt. Ne? Und klar, im biodynamischen so oder so ist der Mensch der Mittelpunkt und es bildet sich drumherum ein Kreis. Und das darf man echt nicht unterschätzen.
Ja, es wird ja auch in diesem Begriff des kulturellen Terroirs viel schöner letztlich gefasst.
Genau, weil wir sagen auch immer, wir machen das alles so natürlich wie möglich und das ist ja tatsächlich auch so, im Endeffekt ist es ja auch eine Kulturlandschaft, also würden wir nicht etwas tun, wäre es wahrscheinlich eine Hecke oder ein Wald oder sowas.
Genau. Klar, auch mit Vorteilen für manche Tiere oder so, sicherlich. Aber
viele Tiere finden es bestimmt schön, wir versuchen das natürlich so zu kombinieren, dass die das trotzdem schön finden, jedenfalls die meisten davon. genau, aber wie du sagst, das ist eine Kulturlandschaft und der Einfluss vom Mensch ist unweigerlich groß.
Ja. Ja. Klar. Ja, wenn man sich mal die Wortgenese anguckt, dann ist das tatsächlich auch, führt das nicht zurück auf den Begriff Boden, sondern tatsächlich auf den Begriff des landwirtschaftlich genutzten, also kulturell genutzten Bodens. Also das führt jetzt ein bisschen weit, aber das ist meines Wissens die Wortgenese, wenn man da genau, und insofern sind viele, viele Verkürzungen auch unterwegs. Aber ihr beiden, wir wollten ja mal auch noch einen Wein von euch probieren.
Ja, schön.
Wollen wir das machen?
Gerne.
Dann macht man einen Vorschlag, wie wir beginnen.
Wir haben drei Sorten.
Genau.
Also wir bauen tatsächlich drei Sorten nur an, jedenfalls bisher. Wir haben immer gesagt, das bleibt dabei. Bisher ist es noch so. Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Noch sind wir unsere Versprechen treu.
Lemberger ist unser Fokus. Da haben wir tatsächlich auch am meisten. Dann bauen wir Spätburgunder an. Wir nennen ihn Pinot Noir und Riesling.
Und davon haben wir zwei Qualitäten. Also wir nennen sie die Basisweine, die Basics. Die von jeder Rebsorte, das ist quasi, also wir haben immer nur reinsortige Weine. Und da kommen meistens die flachen Lagen oder wir haben nicht viele jungen Lagen, aber wenn, dann kommt es auch in den Basic rein. Und dann haben wir die Endschleifen, von der haben wir einen Riesling-Endschleifen, einen Lemberger. Spätburgunder hat sich noch nicht ergeben, einfach von den Lagen her. Und die sind tatsächlich unsere Terrassen und auch beziehungsweise die ältesten Weinberge da rein. Und die werden auch anders dann im Wein im Keller gemacht, kommen auch immer später auf die Flasche und auch dann auf den Markt. Aber die, das ist immer ein, zwei Fässer. Also das ist wirklich eine ganz kleine Menge. Okay. Und von den Basics machen wir mal den Riesling auf, oder?
Ja, gerne.
Gut. Wolfgang, du hast es auch bestimmt schon parat oder im Glas. Ja, also wir tendieren immer den Riesling ein bisschen zu wenig zu loben, unseren Riesling im Vergleich zu unseren Roten, aber das sollte man auch nicht. Also,
wir sagen immer, wir sind eigentlich keine typische Riesling-Region, was in Württemberg eigentlich total Blödsinn ist, weil das ist die Hauptweißweinsorte und es gibt sehr, sehr viel Riesling.
Ja, im Remstal vor allem.
Ja.
Total, ja. Und wir sind natürlich dann immer so ein bisschen vorsichtig gegenüber den berühmten Riesling-Anbaugebieten in Deutschland. Ne? Aber...
Nee. Wir sind halt, wir sollten, ja, typisch oder nicht typisch, wir haben einen Boden, wo auf dem Boden wurde nicht so oft Riesling produziert.
Also die Berühmten kommen halt nicht von Muschelkalk, sagen
wir nicht mal von so. Muschelkalk. Und wir haben auch eine ziemlich warme Region, also Südlagen, Terrassenlagen. Das ist öfters für eine Sorte wie Riesling, die wenig Hitze- und Trockenheitresistent ist, nicht so, üblich, allerdings...
Für die typische Stilistik, die man meistens kennt.
Dadurch kommt ja auch tatsächlich eine komplett andere Interpretation von dieser Rebsorte. Wir lassen die so werden, wie sie will, und es ist tatsächlich ein Wein, den du jetzt, wenn du im Glas hast, würdest du nicht gleich sagen, na ja, klar, typisch Riesling, das riecht nach Riesling oder so. Der zeigt viel mehr seine Kräutrigkeit, eine Würze, hat viel mehr dieses heustrohige Aromatik. Dadurch hat aber auch im Geschmack die typische Säure bei uns auch richtig kantig, richtig teilweise schön zitronig, kann man sagen. Das lässt halt mit der Zeit ein bisschen nach, aber dadurch hat er auch eine gewisse Lebendigkeit, das so richtig schön
Zug,
ja, so richtig animiert. Ist aber kein einfacher Riesling, es ist kein Party-Riesling, der nebenher mit ein bisschen so kleinen Restzucker läuft oder so, der ist knochentrocken und der ist echt, der fordert auch ein bisschen.
Ja, das ist kein Wein für Nasentrinker, sondern für Strukturtrinker, um es mal vielleicht auf den Punkt zu bringen. Ja. Am Gaumen hat er wirklich Zug, da ist viel los. Also die Säure, da hat man auch diesen zitrischen Säureeindruck, ein Stück weit Lebendigkeit, aber auch ein bisschen einen kleinen Gerbstoffeintrag. Ne? Mhm. Also diese Kombination ist vor allen Dingen auch im Finale schön zu schmecken und auch zu fühlen, macht den lang hinten raus. Partywein. So, das sind diese Flirtweine, ne, die auf den ersten Blick sehr viel Fruchtigkeit ausstrahlen mit so einer Fruchtigkeit auch locken. Das ist ein Wein, der tatsächlich nicht lockt, nicht mit Vordergründigkeit lockt, sondern den muss man erst in den Mund nehmen, um seine ganze Klasse und auch seine Vitalität zu empfinden. Toller Speisenbegleiter aus meiner Sicht auch.
Ja,
und ich muss sagen, ich wundere mich, weil ihr sagt, heiße oder warme Lage, warmes Jahr sowieso, es war 2019 haben wir hier im Glas, dass da doch schlussendlich so viel Frische und Lebendigkeit im Mundraum zu spüren ist.
Ja, das ist uns sehr, 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 sehr wichtig, dass wir gerade diese Frische und die Säure nicht verlieren. Deswegen ernten wir ziemlich früh, lieber ein bisschen früher als später.
Okay, aber es ist nicht gesäuert oder irgendwas?
Nein.
Macht ihr nicht, ist klar.
Nee.
Gar nicht. Also was wir im Prinzip tun, ist durch die Bewirtschaftung, also durch die biodynamische Bewirtschaftung, kriegen wir eine relativ frühe Reife, aromatische Reife.
Physiologische, ja.
Mhm. Physiologische, genau. Müssen demnach die nicht sehr, sehr lange hängen lassen und können deswegen halt früh ernten und haben eine schöne Reife, aber halt noch eine schöne natürliche Säure.
Mhm.
Weil die natürlich in so sehr warmen Lagen relativ zügig natürlich flöten geht unter Umständen. Mhm. Wenn du Anfang September teilweise noch dann 20 Grad hast oder mehr und unter Umständen noch, wenn es doof läuft, warme Nächte, dann kann das relativ schnell dahin gehen. Und das ist eigentlich für uns das Entscheidende, diese sehr leckere natürliche Säure, viel mehr als eigentlich irgendein Zuckergehalt oder sowas. Ja. Deswegen haben unsere Weine auch immer sehr wenig Alkohol.
Ihr müsst schon genau drauf gucken, dass der Erntezeitpunkt abgepasst wird, der passende.
Der Erntezeitpunkt ist was super Wichtiges bei uns. Ja, total.
Aber wir versuchen, also das ist so wichtig, dass man fast nervös wird, aber sollte man nicht.
Ja, und viele sagen ja auch, dass der mögliche Erntekorridor immer kleiner wird.
Ja, ist es auch so.
Die Lesen werden tatsächlich nicht nur bei uns, sondern allgemein werden einfach kürzer und prägnanter halt tatsächlich. Also sie fangen schon in den meisten Jahren mittlerweile früher an. Wir hatten ja ein paar Jahre, 18 war ja unvorstellbar. Da haben wir, glaube ich, am 24. August angefangen in den Terrassen mit Lemberger und Riesling. Aus Sicht von meinen Großeltern war das quasi sowas von unvorstellbar auf der Welt.
Ja. Du musst halt mit den Jahren...
Es war super, ja. Also,
du musst viel, viel flexibler und spontaner sein mit den Jahren. Du kannst in keine richtige Linie, wir enden jedes Jahr da und da oder so.
Das geht nicht mehr, ne? Du kannst nicht jedes Jahr den Urlaub Mitte September buchen und genau. das war mal. Aber ich kenn einen, den kennt ihr auch. Der ist da in der Hinsicht entspannter und hat auch gesagt, jetzt trotz Klimaerwärmung und so weiter, erntet er trotzdem relativ spät, später als die allermeisten.
Ja, wir wissen, wovon du redest.
Ja,
ist so. Wenn du die Lagen dazu hast, dann
ist höher gelegen etwas, ja.
Ja.
Also ich habe ja mehrfach dort gearbeitet, deswegen weiß ich, da lag manchmal 2-3 Wochen länger Schnee als bei uns.
Okay, verstehe.
Das ist etwas höher, nicht gigantisch, aber schon etwas höher. Und es sind halt einfach sensationelle Rieslinglagen. Mhm. Da hängt teilweise Ende Oktober, Anfang November noch Riesling, der dann trotzdem nur 12,5 Alkohol bringt.
Wahnsinn,
also,
ja.
Und bei uns in den Terrassen ist es halt vor allem nachts auch dann so warm, dass vor allem, wenn irgendwo doch mal Fäulnis aufkommen sollte, dann geht das so schnell.
Mhm.
Das ist ein Unterschied. Wie gesagt, vorher haben wir darüber diskutiert.
Ich muss mich verabschieden, Wolfgang. Ich muss den Kleinen ins Bett bringen. Ja. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank.
Olympia, ich danke dir auch sehr.
Und der Hannes macht dann jetzt weiter.
Wir sehen uns und hören uns. Auf bald.
Sehr gerne. Du bist auch immer willkommen bei uns, wenn du irgendwie in der Gegend.
Das habe ich schon gesagt. Das wird sicherlich in diesem Jahr passieren.
Sehr gut. Sehr gut.
Danke.
Gerne.
Tschüss. Ciao. So, Hannes, dann würde ich fast sagen, wir probieren jetzt nochmal die Roten.
Ja, super. Dann probieren wir den Pinot.
Mhm.
Ja, wir verfahren im Prinzip bei all unseren Weinen so, wie gesagt, von der Machart her, dass uns die Säure eigentlich tatsächlich das entscheidende Credo ist. Also wir probieren wahnsinnig viel Beeren vor der Lese. Um den Lesezeitpunkt dann zu entscheiden. Wie gesagt, so das Klassische, dass man so Öxle misst und Zuckerwerte und so Analysen macht, das ist tatsächlich nebensächlich. Und klar, am Anfang hatten wir das auch noch mehr im Kopf, aber wir haben mittlerweile, also gerade der 18er Pinot hat, glaube ich, 10,8 Alkohol. Am Anfang hatte man da tatsächlich auch noch ein bisschen kalte Füße und dachte, oh Gott, ob der dann auch so den Körper bringt und so. Aber uns hat die Erfahrung gezeigt in den letzten paar Jahren, dass das wunderbare Weine sind, die in keinster Form eigentlich zu schlank sind oder dünn. Und dass das, also, dass das eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig ist in dem Fall, ja.
Also der Pinot und für den, ja, ist ja eine Frage, wir haben gerade eben über die wärmeren Jahrgänge geredet. Was sagen die Pinot-Reben dazu?
Also dem Pinot macht es eigentlich nicht so viel aus.
Mhm, okay.
Der kommt relativ gut klar. Klar haben wir hier und da einen Weinberg. Du merkst da schon, wo die Gesteinsplatten früher zum Vorschein kommen und wo nicht. Ja, also da werden die Blättchen dann hier und da doch mal ein bisschen früher gelb, beziehungsweise das Wachstum ist dann halt einfach deutlich reduzierter. Aber so aromatisch haben wir eigentlich nicht das Gefühl, dass das den Pinot zu stark juckt. Also 18 war tatsächlich für unsere Verhältnisse schon mit einem gewissen Gerbstoff verbunden. Die Jahrgänge davor waren vielleicht einfach auch säuregeprägter, das heißt, die haben vielleicht einen Ticken länger gebraucht,
ja,
auch.
Ja.
Aber wenn man bedenkt, dass 18 tatsächlich auch, nennen wir es mal, tatsächlich auch ein kompliziertes Jahr war. Ich meine, es war super sauber, es war wunderschön gesund alles, es war auch relativ eine große Ernte, aber es war so außergewöhnlich trocken und viele haben tatsächlich fast stagniert in der Reife. Ja, doch, wir sind im Nachhinein eigentlich ziemlich happy damit, muss ich sagen.
Ich glaube, es war vielleicht sogar das Glück, dass der Ertrag, die Menge, die dann aus den einzelnen Trauben rauskam, mehr war, als man das vermutet hat. Und dass das ein bisschen sozusagen auch nicht zu dieser Wahnsinnskonzentration dann geführt hat.
Ja, sicherlich. Das kann genauso, kann auch sein, ja. Absolut, ja.
Und das Pinot ja entgegen den alten Lehrbüchern ja auch in etwas wärmeren Regionen ganz gut gedeiht. Das sieht man ja, ne? Also ja, es ist natürlich Nicht so, dass das immer nur die Kühe ist. Klar, ist eine gute Climate-Sorte, aber es gibt auch Ecken in Kalifornien und in anderen wärmeren Regionen dieser Welt, wo das mit dem Pinot auch ganz gut geht.
Total. Also in Kalifornien gibt es wunderbare Beispiele, ja, zum Beispiel. Absolut. Selbst in Südafrika habe ich mal den einen oder anderen. Aber klar, die haben dann halt hohe Lagen.
Ja, die haben dann höhere
Lagen. Und da gibt es ja auch dann kühle Ecken. Dahingehend sind wir ja noch relativ kühl. Ich meine, es war halt außergewöhnlich trocken in 18. Das war ja das große Problem. 19 hatte ja tatsächlich ein paar wärmere Tage, also heißere Tage als 18. Aber da hatten wir Glück, dass wir zu einem sehr guten Zeitpunkt nochmal schön Regen hatten, ungefähr zwei Wochen vor der Lese. Ja. Und das war natürlich super gut. Und deswegen war 19 entspannterer Jahrgang, wunderschöner Jahrgang. Obwohl tatsächlich aufgrund der Hitze an zwei, drei Tagen uns am Stock Trauben eingetrocknet sind. Wahnsinn. Also das hatten wir davor tatsächlich auch noch nicht. Das sah echt schlimm aus. Aber gut, wir entblättern gar nichts, deswegen hatten wir Glück, es war sehr, sehr wenig.
Gut, ja, also das muss man jetzt auch, ne, ein bisschen anders machen, Traubenzonen frei machen und so weiter. Das ist im Moment oder bei diesen heißen Jahren nicht mehr angesagt.
Nee, klar. Du weißt es ja natürlich nicht. Es kann ja sein, dass es dann Ende August auf einmal zwei Wochen am Stück regnet. Ja, dann ist natürlich irgendwie, da musst du halt schnell sein. Aber wir mit unseren Südlagen und viel auch noch terrassiert, wir entblättern da fast gar nichts. Außer wenn es wirklich mal Richtung Lese geht, kurz vor der Lese, also an die Reife rangeht, dass wir dann von der Nordseite, ist es ja in dem Fall, also die Seite den Terrassen zugewandt, dass man da ein bisschen irgendwie Luft macht. Aber ansonsten entblättern wir fast nicht, ne?
Und trotzdem muss ich sagen, jetzt ganz ehrlich, das ist ja nun für 2018 ein Wein, den man in dieses Jahr nur schwer hinein stecken würde, wenn man eben quasi blind unvorbereitet begegnet. enorm frisch. Ja. Da ist die Säure da, da sind Gerbstoffe da. Da hat man nicht, und auch die von der Fülle her, ja, das reicht, aber es ist tendenziell, ist er auf der schlankeren Seite unterwegs. Und dass das in 18 so möglich war?
Ja, gut, ich meine, diese schlanke Stilistik, das haben wir eigentlich grundsätzlich. Das finden wir schön, und wir haben auch die Erfahrung gemacht und glauben, dass das was tatsächlich Außergewöhnliches ist von unserem Muschelkalk, dass die tatsächlich so schlank sein können, die Weine. Mhm. Und ja, richtig, 18, also wir haben halt gigantisch früh noch nie da gewesen geerntet, weil wir gesehen haben, dass das Traubenmaterial einfach reif war. Es war aromatisch wunderbar, es hing wunderschön da, nur der Zuckergehalt war halt sehr, sehr niedrig. Und aber wir haben dann einfach gesagt, okay, das ist uns eigentlich egal, und wir haben die schöne Situation, dass wir, da wir, wie vorher erwähnt, eigentlich von null angefangen haben, kein traditionelles Klientel haben, die jetzt irgendwelche Weine von unseren Eltern oder sowas gewöhnt sind. Deswegen, wir haben Kunden, denen ist das ziemlich egal. Ja, wir machen ja vom ersten Tag an nur Landwein, das hat noch nie jemand in Frage gestellt. Und ob da jetzt 11 draufsteht oder 12,5, ganz selten hatten wir da mal ein Stirnrunzel. Beim Lemberger vielleicht schon eher. Aber zum Glück ist das eigentlich kein großes Thema. Ja? Die Leute trinken den Wein, wie er ist, und wenn sie dann hören, der hat wenig Alkohol, dann freuen sie sich noch zusätzlich.
Ja, dem fehlt ja überhaupt nichts. Dem fehlt überhaupt nichts. Der hat ein ganz sagenhaft schönes Mundgefühl. Ja, dieses Zarte, was man ja bei einem Pinot, was ich bei einem Pinot ja auch suche, was ich da sehr, sehr schätze. Aber es darf eben nicht nur so zart sein, es muss da auch noch ein bisschen was, also was Maskulineres, was Festeres, was Erfrischendes, was Strafferes, und das hat er auch in der zweiten Trinkhälfte, dann in Richtung Finale geht. Und das Ganze frisch und lebendig verpackt, das muss ich sagen, bin ein Stück weit überrascht, aber auch sehr begeistert.
Ja, schön. Wir setzen ja im Keller auf Zeit und Langfristigkeit. Das heißt, ganz kurz zur Machart, es ist immer ein ganzer Teil Ganztrauben dabei, dann sehr, sehr schonend abgebärt, und dann Vergärung, Spontanvergärung in großen Bottichen über 3-4 Wochen. Im Prinzip so gut wie keine Extraktion. Deswegen hat er auch diese Schlankheit. Und wir haben nur eine Korbpresse. Der ein oder andere versteht, dass das ein Unterschied ist. Und deswegen kommt er dann mit der vollen Hefe in mindestens 7-8 Jahre alte Fässer oder älter, verschiedener Größen. Und liegt dann auf der vollen Hefe, und das gibt ihm natürlich eine schöne, ja, ein schönes Mundgefühl, das gibt ihm quasi halt diese Länge, trotz seiner Schlankheit. Und du brauchst halt einfach, ganz wichtig, diese nicht unerhebliche Säure am Anfang für diesen Weg.
Ja. Und er macht ja auch BSA wahrscheinlich, ne?
Alle unsere Weine. Wir haben kein Wein von uns, auch der Riesling ist kein Wein, ist filtriert, und deswegen ist ja der BSA eigentlich, ja, Grundvoraussetzung. Ne?
Verstehe, ja.
Genau.
Und was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe ihn tatsächlich ein bisschen runtergekühlt. Also ich habe ihn jetzt probiert, sagen wir mal, nicht viel wärmer als 13, 14 Grad. Und ich muss sagen, das steht ihm sehr, sehr gut. Ich könnte mir auch vorstellen, das geht noch ein, zwei runter, und es passt immer noch super. Also gerade weil diese etwas niedrigere Temperatur auch diese Frische und Schlankheit nochmal ein Stück weit schön betont.
Total. Also wir haben auch Händler, die dann tatsächlich gerade unsere Rotweine oder gerade den Pinot im Sommer bewerben, wenn sie halt sagen, okay, jetzt ist halt richtig heiß, aber wenn ihr trotzdem Rotwein trinken wollt, auch gerne gekühlt,
bin ich dabei,
dann passen die gut, weil sie halt einfach so eine feine Gerbstoffstruktur haben. Und wer mal schweren süditalienischen Wein aus dem Kühlschrank probiert hat. Großer Fan von solchen Weinen auch natürlich. Aber wenn man die kalt im Glas hat, das geht gar nicht. Die brauchen einfach diese Temperatur, um ihr Aroma zu entfalten. Ja. Ja, weil die halt einfach diese Gerbstoff in der Kälte, das funktioniert nicht.
Das geht nicht, nee. Gerbstoffe brauchen etwas Temperatur.
Korrekt,
ja. Fein. Ja. Dann haben wir noch einen, oder?
Dann haben wir noch einen. Den Lemberger. Der Lemberger, genau.
Blaufränkisch.
Auch das. Das ist die große, schöne Diskussion immer. Ich meine, wir durften ja in Österreich lernen und haben das sehr genossen dort. Das war wunderschön.
War das bei Preisinger oder noch bei jemand anderem?
Olympiad war beim Klaus Preisinger und ich war bei der Dorley Moore. Das Weingut hieß damals Moore van der Nieport.
Ja, klar.
Jetzt heißt es Weingut Dorley Moore und habe da den 2013er Jahrgang vinifizieren dürfen.
Okay.
Das war schön, war hochspannend. Die hatte auch so eine sehr feine, filigrane Stilistik. Mhm. Das war nochmal eine nette Schule. Genau, und aber für uns war es eigentlich klar, dass wir den Lemberger nennen. Wir sind zwar jetzt keine großen Patrioten oder Traditionalisten, aber der heißt hier schon immer so das ist ja auch Lemberger, es ist ja kein Blaufränkisch. Also auch die Klone, die Klone, die wir haben, also wir haben durch und durch sehr, 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 sehr alte Reben. Also der Durchschnitt liegt bestimmt bei 30, 35 Jahren, die ältesten sind an 50 Jahre. Und das sind alles Lemberger-Klone. Wahrscheinlich früher irgendwelche Ertragsklone aus Weinsberg, aber mit den Jahren und der Bewirtschaftung ist das eigentlich, haben wir das Gefühl, relativ egal. Die Qualitäten sind wirklich toll.
Ist ja auch schon ein wunderschönes Alter, ne?
Ja, total. Für deutsche Verhältnisse auf jeden Fall, ja. Natürlich. Und man merkt das deutlich. Also unsere Endschleifen vom Riesling und vom Lemberger sind einfach die Trauben, die aromatisch für uns einfach am spannendsten sind. Und das sind mehr oder weniger zufällig auch immer die ältesten Reben. Wahrscheinlich weniger zufällig.
Weniger zufällig, ja.
Ja. Also es ist wirklich so, dass die einfach, das Aroma ist spannender. Die anderen, das ist alles toll und schön, aber diese außergewöhnliche Aromatik und auch diese Länge, diese teilweise enorme Länge bringen tatsächlich die Alten. Ja.
Auch dieser Lemberger von dir, von euch, hat einen extrem moderaten Alkoholgehalt.
Der hat genau gleich viel,
wirkt aber am Gaumen natürlich ein Tick voller, ein Tick strukturierter, dass sicherlich auch ein paar Gerbstoffe mehr drin. Aber man sieht die Handschrift, weil auch hier letztlich dieser Wein von der Frische lebt, von der Vitalität lebt, vom Trinkfluss lebt, nicht von dick auftragen, ne? Einen großen Eindruck machen. Und ist natürlich alles in allem, wenn ich jetzt mal die Nase und dann auch den Gaumen auftritt, ist nicht so ein ganz einfacher Zeitgenosse. Ne?
Ja, wie vorher schon beim Riesling erwähnt, also wir machen es dem klassischen Weintrinker vielleicht nicht manchmal ganz leicht, aber wir fordern halt auch ein bisschen. Und ich glaube, man wird ja dann auch belohnt, wenn man sich da bemüht und gerne auch mal am Tag danach das probiert, behaupte ich mal, belohnt mit oft überraschenden Veränderungen in der Aromatik. Also die Weine entwickeln sich innerhalb vom Glas oder Tag oder auch innerhalb von der Woche, kann man ohne Probleme mehrere Tage lang verkosten, entwickelt sich ziemlich, behaupte ich immer.
Beschreib doch mal kurz, was passiert? Was passiert nach einem Tag zum Beispiel?
Naja, also durch diese Machart, durch diese sehr lange Maischegärung, allerdings durch die quasi fast nicht vorhandene Extraktion, also manuell sozusagen, also durch dieses, wir pumpen nicht um, wir machen dieses Punchdown, dieses Unterstoßen extremst moderat, ein einziges Mal am Tag, quasi um nur diesen Maischehut, heißt es im Deutschen, zu befeuchten. Und bei der alkoholischen Gärung, da passiert so viel durch das CO2, durch die Temperatur, Der Wein holt sich dann schon das, was er einfach braucht von seinen Schalen, denken wir irgendwo. Ne? Und das bringt unserer Meinung nach einfach diese Harmonie und diese Balance, was unglaublich entscheidend ist für ein spannendes, lebendiges Produkt.
Das heißt, Hannes, wenn ich das richtig sehe, könnte man sagen, auch bei der Extraktion, bei der geht ihr letztlich interventionsarm vor. Das heißt, ihr lasst sozusagen dem natürlichen Prozess lasst ihr wirken, weil ihr der Meinung seid, der Alkohol und die Prozesse, die ablaufen, sorgen schon selbst für ein gutes Resultat.
Korrekt. Wir glauben, dass das quasi das authentischste Resultat gibt. Und wenn man da jetzt 3-4 Mal am Tag unterstoßen würde, umpumpen würde, dann würde man bewusst natürlich halt einfach mehr aus dieser Schale hauptsächlich herausnehmen wollen. Würde eine andere Stilistik geben, ist berechtigt, kann man tun. Wir glauben allerdings, dass das harmonischste und für uns passende und schönste Produkt eigentlich gibt. Das ist eine Frage der Philosophie im Endeffekt. Ne? Also das, was
wenn ich jetzt den Hans-Günther Schwarz gerade fragen würde, wenn er hier am Tisch säße, der würde sagen, ja, der Hannes hat recht, denn was er da beschreibt, was man auch tun kann, nämlich das starke Pichage, starke Runterdrücken und so weiter, dass das in das innere Gefüge des werdenden Weines eingreift. Und ihn möglicherweise negativ verändert.
Ja, wie gesagt, das ist halt wahrscheinlich eine Frage des Ziels. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, klar, du musst ein bisschen eingreifen, weil gerade unser Terroir, nenne ich es mal, mit dem Muschelkalk tendiert sehr schnell zu flüchtiger Säure, also so Klebstoff drunter, ne? Deswegen musst du natürlich schon wissen, was du tust. Vor allem am Anfang der Spontangärung müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir nicht einfach sagen, oh, okay, jetzt ist der Bottich voll und dann das fängt schon irgendwann mal an. Wir bewachen das sehr, sehr genau. Erfahrungswerte funktioniert mit der Zeit wunderbar. Und genau, und ich meine, so eine Gärung ist ein enorm energetischer Prozess. CO2 ist sehr aggressiv, Alkohol ist mindestens so aggressiv. Und da wird enorm viel ausgelaugt. Also wenn man mal vergorene Trauben, durfte das mal bei einem Freund in Südafrika, der hat Portwein gemacht, den haben wir dann mit Brandy abgestoppt und der hatte dann 19,5 Alkohol und den haben wir mit den Füßen ausgepresst. Wenn man das mal dann sieht, wie aggressiv der Alkohol auf die Füße wirkt, dann sieht man das mit anderen Augen. Und deswegen im Laufe der Maischegärung ist er relativ schnell nicht wenig Alkohol da, der sehr aggressiv ist und der laugt aus. Ja. Warum brauche ich dann da enorm viel nachhelfen? Also,
verstehe.
Genau.
Macht Sinn. Ich habe gerade noch mal meine Verkostungsnotizen von gestern Abend rausgeholt. Und als ich diesen Lemberger aufgemacht habe und das erste Mal die Nase ins Glas gehalten habe, habe ich genau eine Notiz gemacht, flüchtige. Es war wirklich gestern Abend beim allerersten Mal, das ging mit etwas Luft sofort weg.
Und, ja, klar.
Und heute ist nichts mehr da, ne?
Ja, ja, ja.
Also weil wir gerade drüber sprachen.
Ja, ja, natürlich. Ja, klar, also es ist eine Frage der Herangehensweise. Also will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, wenn wir unsere Weine zur Qualitätsweinprüfung einschicken würden, würden wir regelmäßig niedrigste Punktzahlen wahrscheinlich bekommen, weil vielleicht doch irgendwo ein Ticken was Flüchtiges ist oder untypisch oder sowas. Ne? Denkbar, ja. Also ich glaube allerdings für die Stilistik und für die Machart und es geht ja schnell wieder, wenn was da ist, sofort wieder weg. Und ich denke, die sind schon eigentlich fast in allen Fällen schon sehr klar und dann doch auch sehr, sehr straight. Also wir sind selbst schon eigentlich vorsichtig und auch echt überhaupt keine Fans von irgendwelchen Weinfehlern. Also wenn es irgendwo mäuselt, wenn es flüchtelt, da gibt es ja im Naturweinbereich vieles, muss man sagen, das wir finden, schon grenzwertig ist. Es ist schön, dass es das alles gibt. Das ist wichtig, dass es das alles gibt. Und sehr viel ist es auch total toll. Aber wenn es tatsächlich in dieses sehr Fehlerhafte geht, da...
Hast du keinen Spaß mehr, ne?
Nee, da haben wir keinen Spaß dran. Und das sehen wir natürlich bei unseren Meinen ganz genauso. Deswegen versuchen wir das schon einfach sehr, sehr klar.
Wie viel mehr Freiheit gibt euch denn diese Kategorie Landwein?
Naja, also der Hauptgrund war ursprünglich, wir hatten blöd gesagt keine Lust darauf, Weine da hinzuschicken. Also wir haben profitiert von den Erfahrungen von anderen. Ja, also wir haben Remstal längers gearbeitet und da gab es regelmäßig die Probleme, dass man die Weine zur Qualitätsweinprüfung geschickt hat und da kamen sie zurück und durchgefallen, nicht typisch, ein bisschen trüb, dies und jenes. Dann hat man es nochmal angestellt und beim dritten, vierten Mal hat es dann irgendwie funktioniert. Und dann hatte man seine Qualitätsweinprüfung und seine AP-Nummer. Und aber, also das kostete ja jedes Mal, also ich bin ja auch Schwabe, ne? Es waren ja jedes Mal Wein viel, den man dann ja auch verplombt sozusagen aufheben muss, eigentlich irgendwie 10 Jahre. Dann musstest du, das kostet ja jedes Mal Gebühr, Nerven ohne Ende, wie du sagst. Und wir haben dann von vornherein gedacht, warum denn? Ja, also wir sind ein Weingut, das kein Mensch kennt, das es bisher nicht gab. Ob da jetzt QBA draufsteht, Spätlese oder was auch immer, ist unseren Kunden, die es ja gar nicht gab, eigentlich vollkommen egal. Und deswegen ja, war Landwein eigentlich das Naheliegende, um diesen ganzen Prozess eigentlich überhaupt erst gar nicht mitmachen zu müssen.
Ja, es ist keine schlechte Entscheidung.
Nee, wir bereuen es auch in keinster Weise und wir haben auch, glaube ich, noch nie einen von unseren Kunden erlebt, der gesagt hat, ich kaufe den Wein nicht, weil kein QBA draufsteht. Also dahingehend.
Hannes, was bedeutet dir und Olympia Weingenuss oder Genuss in einem noch umfänglicheren Sinne?
Oh, enorm viel. ich meine, wenn man so ein Weingut aufbaut und in der Weinbranche tätig ist und man lebt dann damit. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich habe da jetzt halt einen Job und dann habe ich dann mein Privatleben nebendran. Das gibt es in der Form gar nicht. Das ist quasi ein Ding. Mhm. Und in der Weinbranche, vor allem in dem Bereich, wo wir tätig sind, hat man fast ausschließlich mit Menschen zu tun, meistens zum Glück sehr, sehr sympathische Menschen, die dem Genuss zugetan sind. Sei es jetzt Wein oder Essen oder Geselligkeit oder was auch immer. Dahingehend, das ist enorm wichtig. Ja. Keine Frage.
Fein. Und die Olympia kommt hier mit unseren deutschen Gepflogenheiten gut zurecht?
Oh, das ist eine gute Frage. Natürlich, mittlerweile ja, sonst wäre sie wahrscheinlich nicht mehr da. sie kommt aus Thessaloniki, eine Stadt in Nordgriechenland, für die es nicht wissen, mit 1 Million Einwohnern und kam nach Geisenheim mit 17 Jahren. Und das war ein gigantischer, ja genau, Bohr trifft's. Das war ein gigantischer Kulturschock. Sie konnte die Sprache, weil sie dort auf einer deutschen Schule war. Aber natürlich halt ja auch jetzt nicht perfekt. Ne?
Im Gegensatz zu jetzt.
Im Gegensatz zu jetzt. Jetzt glaube ich, ja, sie schwebelt excellent, manchmal sogar. Ja, ja. Genau, absolut. Ja, sicherlich, ich meine, die griechische Mentalität, der ein oder andere kennt es mehr oder weniger wahrscheinlich, ist ja schon ein großer Unterschied zur Deutschen. Allein auch die Geselligkeit, die Offenheit, extremst kommunikativ im Vergleich zum klassischen Schwaben, der ja jedes Wort sich überlegt, ob er sich's gönnt, das zu sagen oder lieber doch nicht. Und natürlich hat es oft angeeckt. Aber nein, sie kommt da mittlerweile eigentlich wunderbar klar und diese, was ein bisschen stört, und da habe ich mich tatsächlich auch ein kleines Beispiel, also dran habe ich mich da auch dran gewöhnt, die Deutschen sind ja pünktlich und sie und ihre Familie ist eigentlich auch immer sehr, sehr pünktlich, aber das klassische mediterrane Bereich ist ja, man kommt halt eine Stunde später und das ist völlig selbstverständlich, aber dieses Ding, dass manche Deutsche zu früh kommen, das ist, da kannst du sich nicht dran gewöhnen, und das verstehe ich auch mittlerweile, dass man dann tatsächlich sagt, oh, ich war gerade zufällig da und bin jetzt eine halbe Stunde früher da. Das ist wirklich, das würde im mediterranen Bereich nie passieren. Also auch aus Prinzip nicht. Ja, das würde aus Prinzip. Und das ist so eine deutsche Gepflogenheit, dass man sagt irgendwie, ja gut, ich bin ja schon da, ist ja egal. Ne?
Was glaubst du, wünscht sie sich für die Zukunft? Oder ich kann auch anders fragen, was wünschst du oder ihr euch für die Zukunft?
Was wünschen wir uns für die Zukunft? Es wäre schön, wenn wir das einfach in der Form weit zelebrieren dürften, wie wir das bereits tun. Wir versuchen das sehr zu schätzen, was wir haben, was wir tun. Und wir würden gerne das noch intensivieren. Wir haben auch noch andere Interessen. Wir bauen viel Gemüse an, also für den Eigengebrauch. Olympia experimentiert gern mit vielen Kräutern, die wir tatsächlich auch dann zu Tees verarbeiten für den Weinberg. Macht da gern so Hydrolate, Tinkturen und solche Dinge. Wir machen es sehr viel selbst, was vor allem die Lebensmittel angeht, Thema Genuss von vorher. Haben zum Glück durch diesen Hof, wo wir leben, auch die Möglichkeit und den Platz, und das schätzen wir enorm. Und das werden, wollen wir, und es wäre schön, wenn wir das einfach in der Form weiter so machen könnten, ein bisschen ausbauen könnten.
Wird es das Weingut Roter Faden irgendwann als Vollerwerbsbetrieb geben?
Sagen wir mal so, das langfristige Ziel ist es unter Umständen schon. Allerdings sind wir da tatsächlich entspannt und sagen, wenn wir für andere tätig sind, in welcher Form auch immer, macht es uns eigentlich überhaupt nichts aus. Es ist manchmal sogar tatsächlich gut, weil es einfach den Horizont ein bisschen offen hält. Und man vielleicht nicht nur in seinem eigenen Ding zu viel rumwerkelt. Thema Betriebsblindheit, das ist natürlich ein hartes Wort, aber es hilft einem oft schon, um den Radius größer zu halten, keine Scheuklappen zu bilden. Dahingehend, also kann schon sein, dass das mal passiert mit dem Vollerwerb, aber wenn man unsere Terrassenlagen sieht, dann weiß man, dass man das nicht von heute auf morgen machen kann, weil es ist einfach viel hands-on und das muss gemacht werden. Ja.
Also du schließt es nicht aus, aber ihr steuert
auch. Ich schließe es nicht aus.
Ihr steuert auch nicht mit aller Kraft und Gewalt jetzt in den nächsten 2-3 Jahren darauf hinzu.
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Also dann würde ich sagen, warten wir es mal ab. Warten wir es mal ab, wie sich die Dinge entwickeln. Manchmal gibt es ja
auch.
Der
Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das Ziel. Und manchmal gibt es ja auch äußere Einflüsse oder Geschehnisse, die dann auch mal bestimmte Entwicklungen, die angelegt sind, beschleunigen.
Total.
Also, Hannes, ich danke dir und auch nochmal der Olympia ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch, das Tasting. Und bin sicher, dass wir uns dieses Jahr auch nochmal ganz persönlich sehen werden. Also, vielen Dank.
Das ist sehr schön. Wir danken dir. War schön.
Danke.
Mach's gut. Ja, tschüss. Ciao.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Olympia und Hannes, den beiden ungemein sympathischen Protagonisten des deutsch-griechischen Weingut-Startups Roter Faden. Olympia und Hannes, die in Vaihingen an der Enz biodynamischen Steillagenweinbau betreiben und sich ganz entspannt und ohne jede Eile Richtung Vollerwerbsbetrieb entwickeln wollen. Ein Weingut, wie ich finde, dass man auf jeden Fall in Zukunft auf dem Schirm haben sollte. Vor allem dann, wenn das Herz bzw. die geschmacklichen Vorlieben für charakterstarke, frische, trinkanimierende und vor allem vergleichsweise alkoholarme Weine schlägt. Wen ich nächste Woche am Mikrofon habe, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig geklärt. Es bleibt also spannend. Lass dich überraschen und schalte einfach wieder ein, wenn am 19. Februar die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin, mach's gut und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.